Guten Morgen auch meinerseits und ein herzliches Dankeschön an die Gemeindeleitung auch für die Einladung, heute Morgen dabei sein zu dürfen mit meiner Familie und Teil meiner Familie und den Predigtdienst auch übernehmen zu können. Heute dabei meine Frau Angie, geborene Gunja und Vanessa. Wir haben noch einen Sohn, das ist Christopher, der ist heute wohl, glaube ich, in der Hope, ne? Wenn er aufgestanden ist, ist er in der Hope, aber zumeist ist er in der Hope, auch da aktiv in der Technik. Und ja, ich freue mich, da sein zu dürfen. Vielleicht nur zwei oder drei Sätze zu uns. Mein Name ist Udo Hinz und seit März aktiv, dann auch bei den Freitagsgottesdiensten in der FCG in Oslepshausen. Da hatten wir die Einladung auch von Heinz Bonkowski. Und da kam dann auch das spontane Ja, das passte. Auch in dem, was, sag ich jetzt mal, Gott so in den Wochen und Monaten vorher in uns und in mir vorbereitet hat, dachten wir, das ist ganz passgenau und wir machen da gerne mit. Und es macht eine große Freude zu sehen, wie sich das da gestaltet und entwickelt. Und wir sind da auch sehr optimistisch. Nun, vielleicht noch ein Satz oder zwei. War auf der Bibelschule für eine ganze Weile, dann auf einer anderen Bibelschule, dann als Pastor 7 Jahre in der FCG Bremerhaven, das ist ja auch heute die Hope, oder heißt heute Hope, seinerzeit noch in der Goethestraße, und dann eine ganze Zeit dann auch in der Volksmission Pforzheim. Dann war erstmal Schluss mit Pastorat und vollzeitigem Dienst für 10, 11 Jahre und seitdem bin ich bis dato und auch weiterhin und auch mittel- und langfristig weiterhin tätig als gesetzlicher Betreuer. Das hieß vorher Vormund, das hieß mal Vormund. Ja, also wer den Begriff nicht kennt oder kannte, die Betreuung von Minderjährigen heißt auch heute noch Vormundschaft und die Betreuer heißen da Vormünder. Und für Erwachsene ab 18 heißen dieselben gesetzliche oder rechtliche Betreuer. Und so haben wir ein Betreuungsbüro, das Betreuungsbüro Udo Hinz in Lockstedt bei Bremerhaven und sind da tätig. Dann hauptsächlich für den Landkreis und im Landkreis Cuxhaven und in Bremerhaven, aber auch für andere Amtsgerichte. Ja, aber meine Leidenschaft ist das, was jetzt passiert. Ich stelle mal hier meine Kanzel richtig ein. Ich habe den Pastor gebeten, das benutzen zu dürfen, habe meine eigene Kanzel mitgebracht. Nicht, weil mir der Tisch nicht gefällt, sondern ich habe mir vor 2, 3 Jahren trifokale Kunstlinsen einoperieren lassen. Ja? Die alten Linsen raus, zackel die zack, und die neuen rein, weil mein Traum war es, immer ohne Brille daherkommen zu dürfen. Und das funktioniert jetzt ganz wunderbar, aber nur, wenn das auf die richtige Entfernung stimmt. Ja? Wer Kunstlinsen hat, der weiß, was ich meine. Das muss so ungefähr bei 80 cm sein und ein gutes Licht, dann sehe ich wie ein Adler. Das ist der Grund, warum ich hier meine Kanzel mitgebracht habe. Das Thema heute Morgen ist der Dienst der Versöhnung. Es geht um den vielfältigen Dienst der Versöhnung. Wir werden gleich hineingucken dürfen in den 2. Korintherbrief, Kapitel 5, und da 3 Verse gucken. Und da sehen wir etwas, wenn wir nachher noch das Matthäusevangelium mit zur Hilfe nehmen, etwas von unserem vielfältigen Dienst der Versöhnung. Jeder hier hat eine Berufung. Jeder hat hier übrigens in gewisser Hinsicht dieselbe Berufung. Wir haben einen Versöhnungsdienst auszuüben. Der wirkt an unseren eigenen Herzen und in unserer eigenen Biografie, da wissen wir alle was von zu berichten. Aber das ist auch ein Dienst, der durch uns an anderen geschieht. Was heute Morgen durch diese Predigt und durch das Hören und im Glauben aufnehmen des Gotteswortes geschieht, ist bereits Dienst der Versöhnung. Und ich bin absolut und 100% überzeugt von der Wirksamkeit dieses Gotteswortes, das wir lesen und hören werden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir uns anschicken, im Glauben zu hören, dementsprechend zu reden und dementsprechend in Folge zu handeln. Und das Potenzial, was darin steckt, in diesem vielfältigen Versöhnungsdienst, darum geht es heute. Ich möchte noch zu Beginn beten dürfen mit uns. Herr Jesus, wir danken dir herzlich für dieses dein Wort, das wir hören werden. Und wir wollen dich einladen, Heiliger Geist, dass du wirkst. Ich bin dir herzlich und von Herzen dankbar, in diesem Haus ausstehen zu dürfen, wo so viel passiert ist, wo so viel Segen geflossen ist, wo dein prophetisches Wort gehört wurde, wo Worte Erkenntnis ausgesprochen wurden, wo Menschen gerettet wurden, wo dein Heiliger Geist spürbar wurde. Und wir wollen dich einladen, Heiliger Geist, dass du spürbar wirkst in unserer Mitte. Wir wollen dich einladen, der du da bist, dass deine Herrlichkeit spürbar wird in unseren Herzen, dein Wort wirksam wird, Frucht trägt im Wort, in unseren Bekenntnissen. Frucht trägt in unserem Handeln. Herr, wir sind überzeugt von deinem Wort. Wir sind überzeugt von der Gabe deines Glaubens, von deinem Heiligen Geist. Und nochmal, wir laden dich ein, heute zu wirken in unserer Mitte, in Jesu Namen. Amen. Amen. Also, zu Beginn, bevor ich das Gotteswort lese aus dem 2. Korintherbrief, kurz vorweg, es geht hier um den vielfältig wirksamen Versöhnungsdienst, eine Begebenheit, eine wahre Begebenheit, die ein Pastor Melvin Newland einmal gesagt hatte, und ich erzähle es mal in aller Kürze nach. Es geht da um eine Elizabeth Barrett, eine wahre Begebenheit aus dem 19. Jahrhundert, die verstarb 1861, wer es ganz genau wissen will, kann man ja gucken im Wikipedia. Eine Dame, die mit 12 schon Bücher veröffentlicht hatte, aber mit 15 bettlägerig wurde. Es war eine schlimme Sache. Ich mache mal ganz kurz. Es ist davon auszugehen, dass die Bettlägerigkeit gar nicht bedingt war physisch, sondern die familiären Verhältnisse waren eine Katastrophe. Das sehe ich zwischen den Zeilen. Wohl verursacht hauptsächlich auch durch den Vater, der ihr und den anderen Kindern verbot zu heiraten. Aber bettlägerig wie sie war, hat sie eine Bekanntschaft gemacht mit einem Herrn Robert Browning. Kurzum, weil das da alles zu Hause nicht ging, haben die die Koffer gepackt und sind nach Italien. Und da war das Klima so schön warm und da war man auch ein bisschen ein Stück weit raus aus dem Stress und sie konnte wieder regenerieren. Die Gesundheit regenerierte, sie fühlte sich viel besser. Und sagte sich, ich gebe mich nicht zufrieden mit einer besseren Gesundheit, sondern ich möchte jetzt Versöhnung stiften. Ja, deswegen jetzt Frau Elizabeth Barrett als einen Anlass darüber nachzudenken, wie das funktioniert, der Versöhnungsdienst. Sie sagte sich, ich möchte Versöhnung stiften zwischen meinem Vater und mir und schrieb Briefe. So fast wöchentlich ein Brief und noch ein Brief. Und Jahr um Jahr schrieb sie Versöhnungsbriefe, aber bekam keine Rückantwort von ihrem Vater. Und das ging so 10 Jahre, und nach 10 Jahren kam ein großes Paket ins Haus von Elisabeth und vom Vater. Und dann öffnet sie das Paket und guckt da rein und sieht, das sind ja alles ihre Briefe und die sind alle noch verschlossen. Die Umschläge wurden nicht aufgemacht. So, ich möchte am Anfang der Predigt hier keine schlechte Stimmung verbreiten und keine Trauer oder irgendwelche Assoziation wecken, deswegen sehe ich das mal von der positiven Seite. Ja? Die positive Nachricht ist, unsere Väter waren besser als dieser verrückte Vater. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Wir hatten und haben Eltern, die besser sind, die eine Rückantwort gegeben haben und auf Versöhnungsimpulse geantwortet haben und auch versöhnlich uns gegenüber gestimmt war. Mein Vater jedenfalls war so. So, aber dieser Vater war so nicht. Jetzt die Frage, was hat das mit unserem Thema Dienst der Versöhnung zu tun? Wenn dieser Vater, dieser falsch gewickelte Vater, nur einen dieser Briefe geöffnet hätte, was hätte das ausgelöst? Ein Brief öffnen, was hätte das bewirkt in dem Leben dieser Familie und der Beziehung zwischen Tochter und Vater? Einer. Nochmal, die gute Botschaft ist, wir haben einen anderen Vater und wir haben noch eine bessere Botschaft. Ich gehe mal davon aus, jeder von uns hier hat einen himmlischen Vater. Und wenn er noch nicht dein himmlischer Vater ist, dann ist die nächste gute Botschaft, das will er gerne werden. Und wir wissen, dass dieser biblische Kanon zusammengefasst hier Neues und Altes Testament 66 Briefe beinhaltet. Jeder einzelne dieser 66 Briefe ist ein Versöhnungsangebot des himmlischen Vaters an jeden Menschen. 66 Versöhnungsangebote. Und wenn jeder Mensch auf den Dreh kommen würde, wie ihr das mal gemacht habt und wie ich das auch gemacht habe, mal einen Brief nur zu lesen, da kannst du jeden beliebigen nehmen, vom 1. über 5. Mose bis zur Offenbarung, selbst die Offenbarung und die schwierigen Briefe der Chroniker. Ein Brief alleine reicht als Versöhnungsangebot des himmlischen Vaters, treffend auf ein gläubiges Herz, alles zu verändern. Und wenn ich sage alles und wenn wir sagen alles, dann meinen wir alles. Wir meinen Heilung nach Geist, Seele und Leib. Und wenn wir diese vierfache Richtung, Norden, Süden, Osten, Westen, vierfache Stoßkraft des Versöhnungs- und Vergebungsdienstes uns betrachten, dann sprechen wir über eine Kraft Gottes, die tatsächlich den ganzen Menschen betrifft. Selbst das Seelenheil, hier greife ich vorweg, mal gucken, ob wir in 30 Minuten bis zum Punkt 4 kommen, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob ich weiterkomme als bis Punkt 2. wir haben abgemacht, dass sie mir ein Zeichen gibt bei 35 Minuten, ja? Du hast keine Uhr, ja. Das ist gut. Ja, aber du hast eine Uhr. Vierfache Stoßrichtung des Versöhnungsdienstes. Und wir haben 66 Angebote. Und ich gehe im und ich glaube, was ich sage, das ist keine Kanzelrhetorik. Wenn wir uns jetzt den 2. Korintherbrief vornehmen und hineinschauen in das Kapitel 5, Abvers 17 bis 20 lesen, haben wir 3 Verse über unseren Versöhnungsdienst. Und wir alle zusammen sind davon überzeugt, wenn wir diese 3 Verse mit einem gläubigen Herzen hören, der Glaube kommt aus nichts alleine aus dem Hören, im Glauben. Es gibt keinen Glauben, der aus Gebet, Fasten oder sonst irgendwie erweckt wird, sondern nur hier haben wir eine Chance, diese 3 Verse zu hören, mit dem Herzen zu glauben, danach mit dem Munde zu bekennen und entsprechend zu handeln. Und wir sprechen heute über Versöhnung und Vergebung. Das heilt bei einem selber und zum Teil sogar bei dem Nächsten den Geist, die Seele, von dem Geist der Schwere, von dem wir lesen im Jesaja Kapitel 61, Vers 3, und den Körper auch gleich mit. Und ich greife mal vorweg, die vielleicht von einigen von euch schon gelesene und vielleicht auch habt ihr mal gehört von der Agnes Sandford, die in, glaube ich, 70er, 80er, 90er Jahren eine Seelsorgerin, die hier und da eingeladen wurde mit einem weit umspannenden Seelsorgedienst, die sagt so, Zitat, ich kann nur paraphrasieren, nachher kommt das Zitat, Vergebung und Versöhnung und Heilung, hier auch körperliche Heilung, sind nicht verwandt, sondern dasselbe. Dasselbe. Das ist die Definition von Vergebung. Heilung ist Vergebung und Vergebung ist Heilung. Aber hier jetzt das Gotteswort, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, Vers 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun allesamt Gesandte an Christi Stadt, Botschafter an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Hier ist unser Versöhnungsdienst. Nochmal, wir haben eine Mission. Und diese Mission ist Versöhnung. Diese Mission betrifft hier in Bremen, ich wollte gerade sagen Bremerhaven, meine Ecke, Bremen, diejenigen, die noch nicht drinne sind. Und es betrifft natürlich auch uns. Und vorweg und einleitend, bevor ich zur ersten Wirkkraft und Stoßwirkungskraft dieses Versöhnungsdienstes komme, nämlich die Mission und die Evangelisation, vorweg, da wo der Versöhnungsdienst ausbleibt, erleiden Menschen Schaden an Seele und Körper. Unausweichlich, das ist wie ein Gesetz. Das passiert früher oder passiert später. Wo der Dienst der Versöhnung ausbleibt, werden die Ehen geschieden. Die Ehen werden geschieden, wo die Versöhnung ausbleibt. Wo der Dienst der Versöhnung ausbleibt, werden Familien zerstört. Manchmal unwiederbringlich, bis zu dem Punkt, wo jene sich aufmachen, den Versöhnungsdienst zu aktivieren. Wo der Dienst der Versöhnung ausbleibt, versinken ganze Nationen in Chaos, Hunger, Streit, Stress und Tod. Stichwort Afghanistan, Stichwort Syrien. Jetzt kannst du die halbe Litanei von afrikanischen Ländern durchgehen und Haiti und so weiter. Aber wo der Dienst der Versöhnung geschieht, da geht dem Krieg die Munition aus. Und das dauert manchmal gar nicht lange. Zwei Machthaber eines zweier Länder, die sich bekriegt haben, geben sich die Hand, ob sie es fühlen oder nicht, und danach nach unten die Anweisung, dass der Krieg beendet ist und der Krieg ist beendet und den Leuten geht es wieder gut. Da, wo der Dienst der Versöhnung geschieht, finden Familienmitglieder wieder zusammen. Da, wo der Dienst der Versöhnung geschieht, der vierfältige Versöhnungsdienst geschieht, werden Ehen gerettet oder wieder verheiratet. Wo der Dienst der Versöhnung geschieht, gesunden Menschen an Seele und Körper, manchmal spontan und sofort. Wir werden vielleicht, wenn wir soweit kommen, ein Zeugnis kurz hören von dem vielleicht euch bekannten Pastor Müller, veröffentlicht in Wort und Geist, wo jemand sich versöhnlich zeigt und sofort geheilt wird von einem Herzeleiden. Wo der Dienst der Versöhnung geschieht, werden Gebundene frei, werden Besessene frei. wo der Dienst der Versöhnung geschieht, geschieht übrigens auch das größte Wunder ab und an, das allergrößtmögliche Wunder, ein Mensch in Entfremdung und Feindschaft zu Gott, und so werden wir in diese Gesellschaft und in diese Welt geworfen, in Feindschaft zu Gott, ob wir es spüren oder nicht, wird versöhnt mit dem himmlischen Vater und nimmt Anteil an den Wirkkräften des Reiches Gottes, als da sind Friede, Freude im Heiligen Geist und Gerechtigkeit, die nicht aus sich selbst geschieht, sondern aus Gott kommt, aus Jesus Christus und seinem Kreuzesleiden. Also, gucken wir uns diesen vierfältigen Dienst an. Wirkkraft 1, die Mission. Das verwundert vielleicht. Unser Versöhnungsdienst, von dem wir gerade gelesen haben, ist ein Missionsauftrag. Es handelt sich hier nicht um eine Option, es handelt sich auch nicht um eine Empfehlung. Die Kirche, die Gemeinde, weder diese noch irgendeine andere, welcher Denomination oder Konfession sie angehört, hat einen Auftrag, den Missionsauftrag. Es handelt sich hier nicht um eine Option. Wir können diesen Missionsauftrag auch nicht anpassen oder ändern oder sagen, das ist eine schwierige Angelegenheit. Übrigens in Deutschland ist es eine einfache Angelegenheit im Vergleich zur Mission in Afghanistan oder im Irak oder in Indien oder Pakistan oder dem Rest der Welt. Wir haben einen Missionsauftrag und der lautet, versöhnt euch mit Gott. Wie geschieht das? Römer Kapitel 10, Vers 10. Wer glaubt und bekennt, wird gerettet werden. Und der Glaube kommt immer nur aus dem Hören. Unser Auftrag ist es, nicht nur ein positives Beispiel zu geben als Christen, auf das die anderen schon sehen, dass wir irgendwie christlich sind. Das reicht nicht. Das ist gut und Voraussetzung. Aber der Glaube, der rettende Glaube, kommt ausschließlich aus dem Hören des Wortes von Christus. Der Nachbar, die Nachbarin, der Arbeitskollege, die Chefin und wer auch immer, muss dieses Wort hören in Klarheit, damit es Geist inspiriert, im Herzen Glauben generiert, und nach Römer Kapitel 10, Vers 10 muss dann das Bekenntnis kommen und dann wird jemand versöhnt mit Gott. Und das zu initiieren und zu veranlassen, ist die Existenzberechtigung der Ekklesia. Nicht dieser Ekklesia, sondern Ekklesia ist das Wort, das das Neue Testament gebraucht für Kirche. Jede Kirche, jede Gemeinde, jede hat eine Existenzberechtigung. Das heißt nicht, sie leitet nicht ihre Existenz daher ab. Die Existenzberechtigung heißt, die Berechtigung zur Weiterexistenz liegt im Gehorsamsakt diesem Missions- und Versöhnungsauftrag gegenüber. Amen. Das ist unser Auftrag. Jeder Auftrag einer jeden Gemeinde und jedes einzelnen Gläubigen. Und wenn man sich aufmacht in seiner, ja, ich sag's mal von mir aus, manchmal Ohnmacht, wie soll ich das machen? Wie soll ich zum Beispiel, nein, ohne Beispiel, der Zeit wegen, ohne Beispiel, wie soll es machbar sein? So habt ihr die Erfahrung gemacht und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich innerlich im Glauben aufmacht, in seinem stillen Kämmerlein vor Gott seine Ohnmacht bekannt zu geben und zu sagen, wie soll das funktionieren mit der Evangelisation der Persönlichen, ich traue mich irgendwie nicht. Sich aber in seinem Herzen entschließt, ich mach das aber, öffnen sich die Türen. Amen. Dann geht es auf einmal, irgendwas passiert. Der Herr hilft. Der Herr möchte diesen Versöhnungsdienst und erwartet auf den Hinz ja schon lange, dass er mal was in diese Richtung wieder unternimmt. Und so geht es uns allen. Und wenn wir uns im Glauben entschließen, über unsere Furcht hinaus, über die Menschenfurcht hinaus, über das Unvermögen hinaus, uns im Glauben entschließen und Gott unser Bekenntnis sagen, ich möchte diesen Versöhnungsdienst praktizieren, dann schenkt der Herr Gnade und dann passiert das auch wieder. Der Appell an einen Menschen, der vielleicht auch heute Morgen hier ist, wir kennen uns schlecht, ich kenne nicht jeden, ihr nicht mich und ich nicht euch. Es kann aber sein, dass jemand hier in seinem Herzen sagt, ich bin mir nicht sicher, ob der himmlische Vater, von dem der Herr Hinz da spricht, auch mein Vater ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von Neuem geboren bin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in den Himmel komme. Ich war es nie. Ich habe vielleicht schon öfter das Evangelium gehört, aber ich weiß es nicht. Ja, was soll ein Prediger an dieser Stelle antworten? Vom Worte Gottes her. Jetzt ist die Zeit, ganze Sache zu machen mit dem Herrn Jesus Christus. Jetzt. Wann denn sonst? Wenn mich morgen das Auto überrollt oder ja, wir sprechen mal Deutsch, ja? Sprechen wir mal Klartext. Wie lange haben wir denn noch? Wir kriegen ein Angebot von Gott, ein zweites, vielleicht ein siebtes. Wir wissen nicht, wie alt wir werden. Wir wollen auch keine Angst verbreiten oder sowas, ja? Aber das Angebot ist doch klar. Der Herr hat 66 Versöhnungsbriefe weil er möchte, dass wir mit ihm versöhnt werden. Dann ist heute der Tag, wo sie sagen können, ich möchte, dass der Herr, Herr in meinem Leben wird. Herr in meinem Leben wird. Das war für mich, als ich 17 war, aus einem weniger christlichen Haushalt, der Anlass, Christ zu werden. Ich spürte gar keine Option. Ich stand da in dem Konzertsaal, die Glocke, eine Veranstaltung initiiert durch die seinerzeitige Freie Christengemeinde Bremen, die noch hier ihren Sitz hatte, dort Pastor Bonke eingeladen hat. Und es war ein Aufruf, sein Leben zu übergeben. Und ich sah mich auf einmal vorne stehen. Was stehe ich hier? Und spürte Licht in mir, als gebetet wurde. Übrigens, als ich rausging aus dem Haus, war ich komplett geheilt von einer physischen Erkrankung, die mich wirklich belastet hat über Monate und Jahre. Und war ein neuer Mensch und hatte eine Mission übrigens. Nämlich, jeder Mensch muss wissen, dass Jesus Christus lebt und einen so die Freude schenken kann, die Freude zurückgeben kann, wie ich das erlebt habe und wie du das erlebt hast. Die erste Wirkrichtung ist die Mission. Die zweite Wirkrichtung, das sind unsere Beziehungen. Unsere Beziehungen, das hätten wir auch so erwartet. Deswegen steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 18 und Vers 20, etwas über die Wirkrichtung hinsichtlich unserer Beziehungen. Steht da, Gott hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, so sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnt, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Uns, wir. Es geht um uns. Die Versöhnung betrifft unser Verhältnis, unser Innenverhältnis natürlich auch. Und klarer noch kommt das zum Ausdruck dann im Matthäus-Evangelium Kapitel 5, ein für die Bibelkundigen bekannter Text, der deutlich macht, dass natürlich die Beziehungen zur Disposition stehen. Jeder von uns hat dafür zu sorgen, dass die Beziehungen stimmen. Das ist unser aller Auftrag. Deswegen heißt es im Matthäus-Evangelium Kapitel 5, ab Vers 23. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Es gibt eine wirksame Methode, sich von den Segnungen Gottes zu entledigen und dafür zu sorgen, dass die Gebete garantiert nicht erhört werden. Unversöhnlichkeit, Hass, Verbitterung. Und ich mache diesen Punkt vielleicht der Erwartung entgegen kurz. Wir bringen es einfach auf den Punkt, was wir wissen und kennen. Wenn wir versöhnlich auf den Nächsten zugehen, so schwierig das auch ist, öffnet das die Schleusentore des Segens von oben. Mir fallen mehrere Dinge ein, die ich zeugnishaft geben könnte, ich kürze ab. Der Länge der Predigt wegen und vielleicht, weil es auch vernünftig ist. Was man, wenn man schon auch im Herbstsegment gelandet ist, wie ich, es ist nicht nur draußen Herbst, sondern ich bin ja auch im Herbstsegment, jetzt mit 53, was man da alles verbockt, das geht dann auf keine Kuhhaut. Nicht? Und wenn man dann keinen hat, der einem das vergibt, dann wird man verrückt. Oder krank. Wahrscheinlich beides. Also macht man sich auf, zu vergeben und Versöhnung zu stiften. Und wir wissen es, alle die Bibelkundigen wissen es, wir können. Und so habe ich mich mal entschieden, das wird jetzt kein ausgewalztes Zeugnis, sondern mal einfach nur ein paar Eckdaten, hatte ich dann so einen Impuls vom Heiligen Geist, als ich auf der Bibelschule war. Ja? Nimm den Hörer und entschuldige dich bei Bruder sowieso. Ich dachte, der Feind kann es nicht sein, der schickt einen nicht los, Vergebung und Versöhnung zu stiften, also muss das entweder meine Stimme sein oder Gottes. Und die habe ich dann gleich verworfen und mir gesagt, ich bin doch in der Bibelschule, ich mache doch alles, was ich kann und ich könnte auch viel Geld verdienen, vielleicht auch nicht, aber nehmen wir es mal an, wenn ich nicht in der Bibelschule wäre und hundertprozentig für Gott und so weiter. Jetzt das auch noch, das muss ich mir nicht, kennt ihr solche Selbstgespräche oder gibt es das nur bei mir? Ja. Das gab es bei dir auch? Ja, okay, dann weißt du ja, wie es mir ging, als die Stimme dann wieder kam, wie ein Schalk im Nacken, über Monat und Jahr. Und irgendwann habe ich begriffen, was ich schon am Anfang begriffen habe, wenn ich das nicht mache, das wird mich verfolgen, immer. Also habe ich mir gesagt, ich nehme den Hörer, rufe Bruder sowieso an. Und wenn mir die Nackenhaare hochstehen und ich mir alle Mühe gebe, durch den Hörer den nicht an die Gurgel zu springen und ich mich vor Scham und Überanstrengung danach duschen muss, weil ich mich durchgeschwitzt habe, ich mache das jetzt, damit der Kanal wieder frei ist und diese Stimme verstummt. Und dann habe ich das gemacht und es war ganz einfach. Fazit, es geht. Jeder kann. Und wir haben Gespür dafür, wann es dran ist. Ja, und ich erinnere mich, vor ein paar Wochen hatten wir eine sehr gute Predigt über dieses Thema von jemandem, den kennt ihr, glaube ich, alle ein bisschen. Das war Emil Günther, ja, kennt ihr, über das Thema Vergebung in Oslepshausen. Und dann spulte sich sofort alles Mögliche bei mir ab, so Predigtpassagen und was ich dazu sagen und lernen würde und so weiter. Und zu Hause habe ich mir mal Gedanken gemacht. Wie sieht es denn bei einem selber aus? Könnte ich auf Bruder, Schwester so und so auf der nächsten, wo auch immer, zugehen und die Hand geben, ohne schnippisch zu werden? Oder wenn ich zu Tische sitzen würde mit Schwester 1, Bruder so, so heute mit Abstand, wie würde ich mich geben? Und schon dieses deutet an, da stimmte was nicht. Und dann war der Vorsatz, wenn ich diese Leute treffe, dann gebe ich denen die Hände, guck denen in die Augen und hör's auf mit schnippig. Vergebung heißt, das muss man hinkriegen. Denn dafür haben wir den Heiligen Geist und die Kraft des Heiligen Geistes. Weiter, dritte Wirkrichtung, unsere Gesundheit. Vielleicht ist das auch ein Motivator, die Gesundheit, denn die liegt uns am Herzen. Und hier die These vorweg, ganz platt. Unversöhnlichkeit macht krank, ein selber. In einer engen Beziehung möglicherweise auch das Gegenüber. Aber der Dienst der Versöhnung macht gesund. Das haben übrigens nicht erst die Christen begriffen, seitdem sie die Bibel lesen, sondern es gibt so etwas wie eine Verzeihensforschung. Das wusste ich seinerzeit auch noch nicht. Und ich habe hier mal einen Text, das zitiere ich mal gerade, aus www.gesundesleben.at aus Österreich. Ich weiß nicht, ob das ist schon ein älterer Text, ob das noch so da steht, aber ich habe mir das seinerzeit schon vor Jahren notiert. Was die säkulare Forschung sozusagen zu sagen hat zum Thema Gesundheit und Vergebung. Zitat. Die Forschung zu den medizinischen Effekten des Vergebens ist noch nicht alt. In den letzten Jahren wurden in den USA unter der Schirmherrschaft von Friedensnobelpreisträgern wie beispielsweise Jimmy Carter und Desmond Tutu rund 50 wissenschaftliche Studien zur Verzeihensforschung durchgeführt. Viele medizinische dieser Untersuchungen zeigen, dass es dem eigenen Körper gut tut, zu vergeben und nach vorne zu blicken. Das ist ja interessant. Und hier Agnes Sanford, Zitat, wir entdecken je länger, je mehr, dass Vergebung und Heilung ein und dasselbe sind, Zitat Ende. Jetzt hier der bekannte Text aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Abvers 21. Ich lese nicht, ich zitiere nicht. Ich gebe mal nur Stichworte und der Bibelkundige, die Bibelkundige kennen, was dann kommt. Und das war für mich seinerzeit eine Offenbarung, für mich persönlich, wie man, auch wenn man wirklich gebacken ist, fertig ist, regenerieren kann, nicht alleine nur, aber auch und vor dem Hintergrund von Versöhnung und Vergebung. Hier haben wir einen Text, der hilft uns, wenn es nötig ist, frei zu werden. Matthäus Kapitel 18, Abvers 21. Wie ging es dem unversöhnlichen Knecht? Fragt es sich hier. Da war der König und vergibt ihm viel, viel, viele Euros und sagt, geh hin in Freiheit. Geh hin in Freiheit. Ich könnte ein Zeugnis geben. Ich spüre diese Freiheit in den letzten Tagen neu. Ich hatte einen Brief von der Rechtsschutzversicherung. Der Prozess ist zu Ende. Es war keine strafrechtliche Sache, es war eine Klageerhebung, die ich angezettelt hatte gegen VW und wo mein Anwalt und ich gepatzt haben. Vielleicht mal ein Zeugnis und das hätte mich auf 20.000, 30.000 zu stehen kommen können. Ich bekomme jetzt von der Ergo-Rechtsschutzversicherung, weil ich ein Gutachten nicht mitgemacht habe, ist egal. Da stand eine Last von zigtausenden auf unseren Schultern. Und jetzt kommt von der Ergo-Rechtsschutzversicherung Einsatz. Wir sind mit der Klagerücknahme einverstanden, Punkt. Ich bin durchs Haus gerannt und wie ein Ziegenbock gesprungen, vor Freude. Mein Vater ist ein alter Preuße und meine Mutter eine alte Schlesierin. Und ich bin emotional auch ein bisschen zurückentwickelt. Aber an dem Punkt bin ich gesprungen wie ein Ziegenbock. Und so geht es jedem, der frei wird. Und Matthäus Evangelium Kapitel 18 ist die Gebrauchsanweisung für jeden Christen, der mal wieder gepatzt hat und mal wieder sich unversöhnlich gegeben hat, frei zu werden, Freude zu entwickeln, das Öl der Freude zu spüren. Was passiert hier? Ihr kennt die Geschichte. Der, dem alles vergeben wurde, hat da jemanden, der schuldet ihm 3,50 Euro. Du gehst in den Knast, bis du alles zurückgezahlt hast. Fiese Socke. Wie kann man im Knast das abarbeiten, was man einem anderen schuldet? Da war jemand total unversöhnlich. Und der König hat gesagt, dann kannst du gleich die Nebenzelle nehmen. Aber jetzt kommt die Offenbarung. Für mich war das eine Offenbarung. Vers 34. Derjenige, der mal wieder unversöhnlich war, fühlt sich, als würde Gott zornig gegen ihn sein. Und um hier an dieser Stelle ihn nicht weich zu zeichnen, Gott war zornig. Dann fließt kein Segen mehr. Dann kommt etwas, das ist wie ein Zustand im Kerker, im Gefängnis. Das Gottesbild verdüstert sich, die anderen werden gesegnet, der Hinz gibt ein Zeugnis, wie gut er sich fühlt und wie er durch die Gegend springt vor Freude und wie geht's mir? Ja, ich kenne auch die Zeiten, wo ich aus dem Gottesdienst in Frankfurt rausgegangen bin und die Bibel an die Wand geklatscht habe, weil alle sich gefreut haben. Wo ist meine Freude geblieben, Herr, nach jahrelanger Krankheit, in der ich immer noch stecke? Ich weiß, wie das ist. Wir wissen, wie das ist. Aber wir alle haben an dieser Stelle die Gebrauchsanweisung, wieder frei zu werden. Dieser Mensch, der hier unversöhnlich sich gibt, befindet sich in einem Kerker. Mit vielen Theologen und Gelehrten bin ich der Meinung, dass es sich hier nicht um die Hölle handelt, sondern um den Alltag. Es handelt sich um den Alltag, in dem er sich befindet. Gott ist ihm entgegen, düsteres Gottesbild. Der andere will mir nicht geben, was mir zusteht. Er fühlt sich im Kerker in der Enge. Und hier haben wir die Begrifflichkeit Enge, die im Deutschen, soweit ich weiß, auch schon abgeleitet oder verwandt ist mit Angst. Es entwickelt sich eine Angst, die nicht gesund ist, um Gefahren zu vermeiden, sondern die präsent ist als eine Macht. Und die Sorge, wie wird's besser? Wann wird's besser? Wann wird's besser? Wann komme ich aus dieser Situation raus? Man fühlt sich unfrei. Das ist dunkel. Man fühlt sich einsam. Und alles nur, denkt man sich, entschuldigend, wegen dem, der mir meine 3,50 Euro nicht geben wird. Aber jetzt 34, leider wird es noch schlimmer und dann komme ich zum Evangelium. Und wir wissen, wie das geht. Vers 34, Gott lässt die Basinastais zu. Im Griechisch Basinastai. Selbst konservative und brave deutsche Kommentatoren übersetzen das mit Folterknechte. Und ich halte diese Übersetzung für sehr treffend. Denn Epheser Kapitel 6, ab Vers 10, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, gegen wen denn sonst? Gegen Basinastais. Das ist nur ein Problem, wenn wir dem nicht entgegenstehen, im Glauben und in Heiligung und in Reinheit, sondern uns im Kerker befinden und Gott das zulässt, dass das passiert. Ja, warum? Ich bin fast so weit zu sagen, ein Akt der Gnade ist das. Dass spätestens an dieser Stelle im stillen Kämmerlein der Aufschrei kommt, Gott, vergib mir meine Schuld. Und ich tue jetzt alles, was nötig ist, um meine Schuld loszuwerden. Und dazu gehört dem anderen seine Schuld zu vergeben. Amen. Manchmal ist das nötig, dass der Folterknecht kommt. Das sind dann die okkulten Träume, die man nicht los wird und die schlaflosen Nächte, die noch dazukommen. Und der Geist der Schwere von Jesaja Kapitel 1. Ich höre auf an dieser Stelle. Was ist zu tun? Was ist zu tun, damit man frei wird? Ja, dem anderen seine Schuld erlassen. Der Herr ist der Boss im Kerker, auch in schlimmster Depression, auch in schlimmster Angst. Und wenn sich die Angst zur Panikattacke entwickelt und verbreitet, ist der Herr durchaus möglich, Heilung zu schenken. Geh weiter zum Arzt, nimm weiter deine Medikamente. Das ist die dringliche Empfehlung meinerseits. Aber frei geworden bin ich anders. So wie jeder Mensch frei werden kann, indem man sich heiligt. Das Wort tut auf Punkt und Komma. Und sich nochmal heiligt. Und sein Fleisch kreuzigt. Und wenn man da drinnen sitzt, dann wird das Fleisch gekreuzigt. Auf dass der Basinastai keine Angriffspunkte mehr hat und nach unten wird zugemacht. Und dann brauchst du keinen von außen, dem du sagst, raus hier. Das machst du ganz alleine. Amen. Das sind keine Grimms Märchen. Das funktioniert. Weil nun ist man geheiligt. Nun steht man in Christus. Man hat dem anderen vergeben. Gott kommt gerne mit offenen Armen und nimmt einen auf wie den verlorenen Sohn und sagt, ich vergib dir sofort. Und man wird frei. Und man bittet den König, einen herauszuholen. Und dann passiert etwas. Nämlich das, was Jesaja in Kapitel 61 angekündigt hat, ab Vers 1. Das, was Jesaja von sich sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, war ein prophetisches Wort, das Jesus in der Synagoge zu Nazareth aufgreift, nachzulesen, Lukas Kapitel 4. Und seine erste veröffentlichte Predigt von Jesus war das, was Jesaja prophetisch auf den Messias hin sagte. Und das, was er sagte, hat die Frommen so erbost, dass die den Mann umbringen wollten. Warum? Weil der Teufel diese Botschaft hasst. Und weil der Teufel diese Botschaft hasst, ist das die Botschaft, die uns liegt, die wir lieben und jeden von uns frei und gesund machen kann. Nämlich welche? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht zerschlagen in Freiheit hinzusenden. Soweit sehen wir es in Lukas Kapitel 4. Aber das, was Jesus wahrscheinlich gesagt hat, war vielleicht das ganze Kapitel, ging noch weiter. Ich habe auch meistens nur bis hier gelesen, das angenehme Jubeljahr der Befreiung. Das ist die Botschaft unserer Befreiung. Denn dann heißt es weiter, was da passiert, Vers 3, nachzulesen Jesaja 61. Er bewirkt, dass die Trauernden zu Zion Frieden haben. Shalom. Aha. Was ist das Reich Gottes? Was ist die mächtigste Kraft im Universum? Was sind die Wirkkräfte, die größer sind als alle anderen Wirkkräfte? Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der dann kommt, dem Versöhnlichen gegenüber, schenkt diesen Shalom weit mehr als eine Befindlichkeit. Das ist Affluenz. Das ist neue Energie. Das ist neue Kraft. Das ist Lebensmut, Hoffnung, Zuversicht, Glaube, Gesundheit. Das ist Shalom, wenn man mal nachguckt. Und ein Kopfschmuck statt Asche und Freudenöl statt Trauer und ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Brave Übersetzung, brave Übersetzung, brave deutsche Übersetzung. Was steht hier eigentlich? Ein Gewand des Lobpreises statt des Geistes der Schwere. Und vorher steht raus aus dem Kerker. Sehen wir hier die Zusammenhänge? Versöhnung, Vergebung gibt uns Freudenöl statt Trauer. Und die Atmosphäre eines Gottesdienstes ist das Öl der Freude. Pfingst über 126, glaube ich, habe ich mir mal wieder gegriffen. Das Öl der Freude hat der Herr gegossen auf mein Haupt. Wo kam mir dieser Segen her? Ich habe sein Wort geglaubt. Wem da nicht also die Mundwinkel hochgehen, der hat diesen Pfingstjubel noch nicht gesungen. Heilige Salbung des Heiligen Geistes, bleibe auf mir ruhen. Göttlicher Tröster, leite all mein Tun. Wir kennen die Zeiten, wo die Freude weniger ist. Aber wie heißt es so schön von dem Professor aus Oxford da? Ich versuche zu paraphrasieren. Da, wo heftig üble Lebensumstände einem wirklich das letzte bisschen Freude rauben. Da, wo das Leben einigermaßen normal verläuft, ist die Freude und der Ausdruck der Freude und die Dankbarkeit hörbar gewordene innere Gesundheit. Und manchmal muss man das Pferd von außenrum aufdrehen. Da fängt man an, ein frohes Lied zu singen im stillen Kämmerlein. Da fängt man an, freudige Lieder zu singen im stillen Kämmerlein. Nicht erst in der Gemeinde, sondern wie ist das möglich, dass diese Freude kommt? Nimm den Pfingstjubel raus oder dein Buch aus den 90ern für meine Sache, ja? Ich lese heimlich Pfingstjubel übrigens, ja? Es ist nicht mehr so heimlich. In Ostelbshausen, da singen wir dann aber eher die 90er-Jahre-Lieder, aber auch ebenso. Freudige Lieder rausholen und zu Hause. Und wenn dann der Heilige Geist kommt, dann kommt die Freude auch wieder. Und ich sag's mal so, die Freude, das ist nicht das freudige Gefühl. An meinen schlimmsten Wochen meines Lebens, das ist jetzt Gott sei Dank schon länger her, wo ich nicht wusste, kriege ich diesen Spaziergang zu Ende, wo ich Kuchen backen wollte und das Rezept falsch rumhielt, weil ich nicht mehr konnte. Schluss jetzt mit der Heulerei hinter der Kanzel, das kann ja wohl nicht wahr sein. Sohn eines Preußen. Ja, also in dieser Zeit sprach der Heilige Geist zu mir. Freue dich, freue dich. Und ich habe gespurt, weil ich mir gesagt habe, ich mache alles, was das Wort sagt. Philipper Kapitel 4, der Brief der Freude. Philipper, der Brief des Gefangenen Paulus, zu Ephesus Gefangenen Paulus, der Brief der Freude, Kapitel 4. Freut euch alle Wege. Und da habe ich begriffen, die Freude hat nichts mit meinen Gefühlen zu tun. Hat mal erstmal gar nichts mit meinen Gefühlen zu tun. Die Freude hat damit zu tun, dass ich sage im Glaube, ich freue mich. Amen. Glauben wir an die Macht des Bekenntnisses des Glaubens? Das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Das hat damit zu tun, dass man im Gottesdienst kommt und freudige Lieder singt. Pfingstjubel 90er, aktuelle Lieder, am besten alle durcheinander gemischt, alle zusammen für jedes Alter. Freude. Und von zu Hause die Freude des Geistes als eine Salbung, Öl, das Salbung mitbringt. Und es hat Jahre gedauert, bis dieses Bekenntnis der Freude Gefühl wurde, aber dann. Denn die Freude ist kein Gefühl, sondern eine Reich Gottes wirksame Kraft. Das Öl der Freude ist der Heilige Geist der Freude, ist eine Reich Gottes Kraft, wie der Shalom und wie die Gerechtigkeit. Und wenn du von Neuem geboren bist, dann kann es so sein, dass du glücklich bist und es kann so sein, dass du gar nichts spürst, weil das so völlig egal ist zunächst einmal. Die Gefühle sind die Spitze des Eisberges und die Freude ist die Kraft. Und das wirkt der Heilige Geist auf den Messias und raus aus der Gefangenschaft der Unversöhnlichkeit. Und keiner hat mir gesagt, dass ich 35 Minuten überzogen habe. Und jetzt schließe ich die Predigt mit einer Illustration. Die vierte Wirkkraft wäre das Seelenheil. Eigentlich ist das der heftigste Punkt der Predigt. Ja? Wenn hier irgendjemand sich sagt, ich habe nicht nur die Freude nicht, sondern ich weiß auch nicht, ob ich Christ bin, dann wäre das die Gelegenheit, zu dem Pastoren-Ehepaar zu gehen nach dem Gottesdienst und zu sagen, jetzt ist der Tag. Betet mit mir zusammen, dass der Herr mein Herr wird. Aber ich möchte schließen mit einer wahren Begebenheit. Einer wahren Begebenheit in 5 Minuten gegeben. Aber das finde ich noch wichtig sagen zu dürfen, wenn ich darf. Ja? Weil ich hier mit der Frau Kim Puck, eine Dame, euch in aller Kürze vorstellen will, diese vierfältige Wirkrichtung der Versöhnung in ihrer Biografie in sich vereint. Kim Puck. Ihr habt die alle schon kennengelernt. Wollen wir die mal zeigen, die Kim Puck, als sie noch ein Kind war? Die kennt ihr. Das ist das Mädel in der Mitte. Sie ist das lebende Dokument, dass der Versöhnungsdienst die größte Kraft in dem Universum ist nach der Auferstehung Jesu Christi. Das war der Napalmangriff in den 60er Jahren von den Amerikanern, da, Stichwort Vietnamkrieg. Ja? Und diese Kim Puck ist die. Und viele Jahrzehnte, nachdem dieses Bild geschossen wurde, steht Kim Puck an einer Mauer in den Vereinigten Staaten von Amerika zum Veterans Day, dem Veteranentag, nebst einer großen Gruppe von Vietnam-Veteranen und legt einen Kranz nieder. Ist das der Oberhammer? Und Kim Puck sagt so, ich zitiere, wie Sie wissen, bin ich das kleine Mädchen, das rannte, um dem Napalmfeuer zu entkommen. Ich habe viel gelitten, sowohl körperlich als auch emotional. Manchmal dachte ich, dass ich nicht mehr leben kann, aber Gott hat mein Leben gerettet und mir Glauben und Hoffnung geschenkt. Ich sag mal, Zitat Ende, und Halleluja und preis den Herrn. Und was passierte nach dem Napalmangriff? Der Fotograf namens Nick Art bringt dieses Mädel in ein Hospital und da wird sie über Jahre und Jahrzehnte aufgepäppelt. Versucht das alles wieder hinzukriegen und zusammenzuflicken und so weiter. Und die vietnamesische Regierung kriegt spitz, dass dieses Mädchen, sie ist es. Und stecken es als Sekretärin in den Regierungsapparat, damit wenn so Besucher kommen, man sagen kann, guckt euch diese an, das haben die Amerikaner getan, ja? So geht es dann weiter, dass die vietnamesische Regierung das Mädel schickt nach Kuba zum Studium 1986 und dort lernen sie jemanden kennen, nämlich Mr. Bui Huy Tuan. Der war Christ. Die heiraten und haben Flitterwochen in Moskau. Und auf dem Rückweg von Moskau geht es nicht nach Vietnam, sondern heimlich nach Kanada, nach Toronto und büchsen aus diesem Regime. Wollten das nicht mehr. sind da glücklich, kriegen ein Kind, ein Sohn, wird geboren und dann sparen sie Geld, um auf die Bibelschule zu gehen und in Vietnam Mission zu betreiben. Ich weiß nicht, ob sie es dann am Ende machen, aber hier haben wir dann auf einmal ein freies Pärchen mit Kindern und missionarischem Eifer und allem Pipapo. Und jetzt steht diese Kim, die das dann also in ihrer Biografie dann verzeichnete, dann vor den Vietnam-Veteranen zum Teil und sagt wie folgt, Zitat. Selbst wenn ich persönlich mit dem Piloten sprechen könnte, der die Bombe abgeworfen hat, würde ich ihm sagen, dass wir zwar nicht die Geschichte ändern können, aber wir sollten uns bemühen, in der Gegenwart Gutes zu tun und in der Zukunft Frieden zu schaffen. Und die Veteranen. Oi, oi, oi. Ich habe dann mal von einem Pastor gelesen, Jean Gregory, in einer Predigt, Zitat, und man fragt sich, ob der Pilot war oder einer von denen. Jetzt lässt er hier offen, aber lest mal zwischen den Zeilen. Kim Pucks Geschichte erinnert uns an das, was nur das Evangelium schaffen kann, die Grundlage für Vergebung und Versöhnung. Kim Puck war in der Lage, den Soldaten zu vergeben, der ihr beinahe ihr Leben zerstörte, denn sie weiß, dass am Kreuz Gott uns nicht nur mit sich selbst versöhnt hat, sondern er hat uns auch miteinander versöhnt. Und, oh ja, danke Kim, ich bin einer von denen, die mit schmerzlichen Erinnerungen an dieses Foto gelebt haben. Kim Puck verkörpert diesen vierfältigen Dienst. Ich bin mal am Ende der Predigt. Durch das Versöhnungswerk Christi hat sie Heilsgewissheit. Durch den Entschluss, nicht bitter zu werden, wurde sie gesund. Mit dem Wunsch, auf die Bibelschule zu gehen, hat sie sich verinnerlicht, die Existenzberechtigung des Christen auf Erden und der Gemeinde auf Erden ist die Mission und sonst nichts anderes. Und anstatt den Piloten zu hassen und im Hass erkrankt zu bleiben, legte sie einen Kranz am Veterans Day an eine Mauer in Amerika nieder. Sie war frei und liefert uns ein Beispiel wie dieses, damit wir frei leben und wissen, Menschen aus Fleisch und Blut sind in der Lage anzuspringen im Glauben auf dieses Gotteswort und dann ist nichts unmöglich. Amen. Und wir preisen dich und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Wort der Versöhnung. Wir danken dir für den Glauben, der hier spürbar ist, für deinen Geist, der hier weht, für die Resonanz, die absehbar ist auf dein Wort hin. Wir sind für die Freiheit berufen und die Wahrheit dieses deines Wortes macht frei. Wir sind's, wir werden, wir bleiben dein, Herr Jesus, und wir preisen dich herzlich für dein Wort in Jesu Namen. Amen.